So ein Geburtstag ist auch ein komischer Tag, nicht? Man wird älter und trotzdem ist man Kind. Man ist Geburtstagskind. Ja, ich danke euch für das Geburtstagslied. Das ist ein ganz besonderes Lied. Ich habe mich mal mit der Geschichte befasst. Es ist von Friedrich von Bodelschwingh Junior. Und 1938 getextet. Und das war ja zur Zeit des Dritten Reiches. Gleich zu Beginn 1933 haben die Nazis sich ja Gedanken gemacht, alles sollte gleichgeschaltet werden und in allen Vereinen und Organisationen sollte es einen Führer geben, einen besonderen Menschen. Und das galt auch für die Kirche. Und so musste die Kirche einen ganz besonderen Menschen als Führer wählen. Und die Kirche hat gewählt. Und das war Friedrich von Bodelschwingh. Oh, haben die Nazis gedacht. Das ist nicht in unserem Sinne. Die Wahl wurde für ungültig erklärt. Warum auch immer. Die Wahl wurde für ungültig erklärt. Und es wurde nochmal gewählt. Und diesmal war die Wahl gültig, weil nämlich ein gewisser Pastor Müller aus Ostpreußen von den deutschen Christen gewählt wurde. Und Friedrich von Bodelschwingh hat weiter seine Arbeit gemacht. Und dieses Lied ist ein besonderes Lied, was so in die Finsternis der Zeit hineingeht. Tausend Höllenmächte und von Lügen ist da die Rede. Er hat gestanden, er hat gekämpft und er schreibt, nun gehören unsere Herzen nicht dem Führer, sondern dem Mann von Golgatha. Und er hat das Geheimnis gesehen, das Geheimnis des Gerichtes. Und wir Deutschen, wir mussten dieses Geheimnis dann auch erfahren in vielerlei Maß und Sachen. Da gibt es ganz viel zu erzählen. Das Geheimnis des Gerichtes. Der Jesus hat es getragen auf Golgatha. Nicht Adolf Hitler. Adolf Hitler hat sich aus dem Leben gestohlen, vor der Verantwortung weggelaufen. Aber der Jesus, er hat gestanden. Also es ist ein ganz, ganz besonderes Lied. Nochmal den Text lesen zu Hause vor dem ganzen geschichtlichen Hintergrund. Das beeindruckt mich jedes Mal wieder neu. Unsere Herzen gehören dem Mann von Golgatha. Ja, ich möchte euch wieder mitnehmen in die Reise durch den Korintherbrief. Wir haben ja schon gehört von der Entstehung der Gemeinde und von dem Anfang, wo Paulus so ein bisschen klagt über die Streitereien, die da sind. Und ja, dass wir uns immer so zu dem Edlen halten wollen, zu dem Besonderen, zu dem Hohen. Aber der Jesus, in dem Geringen offenbart er sich. Er ist als Kind auf die Welt gekommen. Und nicht nur als Kind, sondern außerhalb der menschlichen Gemeinschaft, ganz weit draußen, da in dem Stall, wo nur die Tiere waren. Da ist Jesus zur Welt gekommen. Der Größte wurde ganz gering. Jetzt sind wir wieder bei dem Lied, nicht? Und die Kleinen, Knechte, gerade in der Nazi-Zeit, meine Mutter erzählt im Dorf, der größte Bagalut, das war der Erste in der Partei. So ungefähr war das, nicht? Da konnten sich einige stark ausleben. Aber das ist Gott, er macht sich klein. Und nicht dem Großen hinterher. Und auch im zweiten Kapitel, da sagt Paulus, ich bin nicht gekommen mit Redeweisheit oder sonst was. Wir müssen das Evangelium reden. Und das ist Torheit für manche. Und es ist ein Geheimnis. Und wir müssen dem gerecht werden. Und mit Furcht und Zittern bin ich gekommen. Sagte mal jemand, wenn ich einen überrede, Christ zu werden, dann kommt der Nächste und überredet ihn, Buddhist zu werden. Dann kommt wieder einer und überredet den. Nein, wir müssen überzeugt werden. Und diese Überzeugung, die kommt vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist muss reden, Der Heilige Geist muss wirken an den Menschen und dann passiert etwas, etwas Großes, etwas Wunderbares mit den Menschen, die sich zum Herrn Jesus halten. Und heute möchte ich Kapitel 3 lesen mit euch und so ein paar Schlaglichter setzen. Ich lese 1. Korinther 3, ab Vers 1. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr vermochtet es noch nicht. Ihr vermögt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn da Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber, ich bin des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Denn was ist denn Apollos und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Das zunächst mal am Anfang. Und am Anfang baut Paulus Gegensätze auf. Geistlich und fleischlich. Und dann sagt er, unmündig in Christus. Steht da nicht, aber das Gegenteil wäre mündig in Christus. Und zum einen sagt er, Milch haben die zu essen gekriegt und die anderen feste Speise. Das ist auch ein Gegensatz, wiewohl wir das als Entwicklung verstehen. Wir wissen, Kinder, wenn sie frisch zur Welt gekommen sind, die brauchen Milch. Zunächst mal die Muttermilch und sie saugen das ein, das ist flüssig und geht runter. Man muss es nicht kauen. Geht ja auch gar nicht, Babys haben keine Zähne und am Anfang, ja, breiig, also einfach nur zum Runterschlucken. Ja, ich weiß nicht mal, ob die Kinder schmecken können, nicht? Ob die unterscheiden können zwischen Bananenbrei und den guten Möhren, weiß ich nicht. Ist auch nicht wichtig. Sie müssen einfach nur aufnehmen, damit sie wachsen können. Und später kann es denn feste Speise geben, feste Speise, die gekaut werden muss, aber die abwechslungsreicher ist. Feste Speise mit Geschmack, feste Speise, die gewürzt wird. Mal so, wir lernen unterscheiden zwischen den einzelnen Speisen und Geschmäckern, Früchte und ja, wir hatten letztes Jahr im Museum eine Weinverkostung und dann sagte die junge Dame, die uns da das Reich der Weine eingeführt hat, so, und dann muss man das sich, schluckt man und man hat das im Mund, den Geschmack, und dann muss man unterscheiden, ist das die Säure von Rhabarber oder eher von Brombeeren oder Himbeeren oder sonst was. Wir können unterscheiden, wir können sehr wohl unterscheiden, und das ist aber ein Zeichen von Erwachsenen, dass sie unterscheiden können, die Speisen. Und ja, hier ist auch die Rede, hier ist auch die Rede von Eifersucht. Vers 3. Denn da Eifersucht und Streit unter euch ist, da seid ihr doch noch nicht geistlich. Eifersucht ist ein Kennzeichen von Unmündigkeit in Christus, wenn wir das richtig sehen. Unmündigkeit in Christus. Ich habe überlegt, wie kann ich das so ein bisschen einfacher und verständlicher ausdrücken. Aber ja, Eifersucht, da guckt man dann nach links und da guckt man nach rechts und versucht und vergleicht. Und der eine hat etwas, was ich nicht habe. Schöne Haare oder vielleicht weiß der eine mehr, der ist ein Zehntel besser in der Schule, eine Zehntelnote oder dies und jenes. Ja, ich war jetzt neulich auf dem Abiball und da wurde natürlich auch geredet über Noten, Notendurchschnitte. Dies Jahr war der Notendurchschnitt 2,38 und das Jahr davor war 2,2. Es wird verglichen, die einen könnten eifersüchtig sein oder nicht, oder hat der andere etwas, was ich nicht habe. Eifersucht ist so der Blick nach links, nach rechts, der Blick in die Horizontale. Man guckt, was haben die anderen Menschen. Ja, und einen ganz kleinen Hinweis finden wir hier in Vers 5. Ja, was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Und das ist so ein bisschen der Gegensatz. Ich gucke nicht nach links und rechts, sondern ich gucke nach oben. Was hat Gott gegeben? Und Gott hat dem einen dies gegeben und dem anderen das. Gott gibt. Und Gott macht die Menschen einzigartig. Ja, ich sage das gern so Leuten, nicht? Neulich war die Geschäftsführerin vom Kreisbauernverband da. Da sage ich, du bist eine ganz wunderbare Person. Also die gefällt mir wirklich. Das ist eine ganz sympathische junge Frau mit einer netten Familie. Die hat einen ganz anderen Gesichtsausdruck. Und ich bin der festen Überzeugung, dass sie da was bewegt. Und es gibt so viele einzigartige Menschen. Bei manchen sieht man das sofort und bei anderen muss man ein bisschen suchen. Aber jeder Mensch ist einzigartig. Und ja, ist so, nicht? Geht euch auch so. Aber jeder Mensch ist einzigartig. Und wenn wir seine besondere Seite gefunden haben, dann haben wir viel mehr Freude und viel mehr Spaß an dem. Ist einfach so. Ist so. Es soll mal so vorgekommen sein, da saßen, wir sind aus der Brüdergemeinde und da ist vorne so ein Tisch, da sitzen die Brüder. Dann haben die Brüder sich irgendeiner Pause unterhalten, welche Gaben wer hat. Und dann wurde gesagt, ja du hast die Gabe und du hast die Gabe und du hast die Gabe. Und dann fragte einer, und ich, welche Gabe habe ich? Da war erstmal Schweigen. Und schließlich sagte jemand, du hast die Gabe, die Geduld der anderen zu testen. Kleiner Scherz. Aber jeder ist irgendwie besonders und bringt etwas Besonderes mit. Jeder hat von Gott etwas bekommen. Jeder hat von Gott etwas bekommen, was er segensreich in die Gemeinschaft der Christen einbringen kann. Wir hatten, ich erzähle ein anderes Beispiel, wir hatten, also von dem eben weiß ich nicht, ob das wirklich so stattgefunden hat, das habe ich gehört, aber ich weiß von diesem Beispiel, da war ein Mann in der Gemeinde, der ist immer leise, ist immer ruhig und betet nicht, aber er ist immer da. Und der Bruder, der hat es mir erzählt, der sagte, er hat gerade das Haus gebaut und den einen Samstag, er war so verzweifelt. Wie soll ich die ganze Arbeit nur schaffen? Und dann ging er auf die Baustelle. Und da sieht er dieses kleine Töff-Töff von dem, der immer leise ist, um die Ecke fahren. Und er wollte helfen. Und da hat der Bruder gelobt und gedankt. Der andere, der ist ganz, ganz unauffällig, aber er hat die Gabe der Hilfeleistung gehabt. Es hat dem Bauherrn, dem Bruder so geholfen, dass er kam und da war und geholfen hat. Es ist einfach so, jeder hat etwas von Gott bekommen, wodurch er die Gemeinschaft, wodurch er andere weiterbringt und wodurch er Segen ist. Und dafür dürfen wir Gott danken. Wir müssen nicht eifersüchtig sein. Das müssen wir überhaupt nicht. Wir haben alle etwas. Und es ist die Sicht nach oben, die uns stark macht. Die Sicht nach oben, die uns geistlich werden lässt. Die Sicht auf Gott, dass Gott mich einzigartig gemacht hat, das ist das Schöne. Manchmal ist es gar nicht auffällig. Jetzt will ich noch ein Beispiel bringen. Das ist auch wirklich so gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr manchmal in Kriewitz seid, im Altenheim. Da gab es einen Mann, der hieß Robert Eberhard. Jahrgang 21. Ist Zahnewanz und er ist denn in seinem Alter in Kriewitz gewesen. Ich habe diesen Mann nie lauter reden hören als beim Beten. Das war ihm so wichtig, dass er ganz laut und deutlich das Lob Gottes in die Welt rausgerufen hat. Manche, die sind dann zusammengezuckt, wenn er anfing zu beten. Aber wisst ihr, der Mann ist mir ein Vorbild. Ich habe den nie lauter reden hören als beim Beten. Das war ihm wichtig. Ich lobe und preise Gott und alle Welt soll das hören. Es gibt viele solche Sachen. Den Blick nach oben. Wir sind einzigartig. Gott hat uns einzigartig gemacht. Und wenn andere das auch vielleicht gar nicht so sehen und mitkriegen, Gott hat seinen Grund, warum ich so bin, wie ich bin. Er möchte jemand anders oder viele andere erfreuen und auf sich hinweisen. Das ist das Schöne bei Gott. Wenn Gott Gaben gibt, Gott gibt Gaben und es geht in Form von Lob und Dank zu ihm wieder zurück. Jeder Mensch ist einzigartig. Wir brauchen nicht uns vergleichen, sondern wir müssen das ausleben, wie Gott uns gemacht hat. Das ausleben, was Gott uns gegeben hat. Dann geht es weiter. Vers 6. Da schreibt Paulus, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der da pflanzt, noch der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Ja, das Ackerfeld, davon versteht ihr alle etwas. Ihr alle habt einen Garten, denke ich jedenfalls. Und wenn vielleicht nicht mehr, so doch habt ihr gehabt, ihr kennt das alles. Im Garten, da muss so manche Arbeit gemacht werden, nicht? Und der eine pflanzt, so wie Paulus sagt, der andere begießt. Dann ist ein Dritter da, der geht durch die Reihen und sammelt die Kartoffelkäfer ab, dreht mal die Blätter um, ob da die Larven auf den Unterseiten der Blätter sind, diese orangenen Stäbchen da. Und dann ist wieder jemand anders, der geht durch und der hackt nochmal die Unkräuter und Ungräser weg, damit alles schön wachsen kann und damit es viele schöne Kartoffeln gibt am Ende der Vegetationszeit. Es sind viele und genauso ist das in der Gemeinde. Die Gemeinde ist wie ein Ackerfeld und es sind viele Mitarbeiter. Manche übernehmen das Pflanzen, andere das Gießen, wieder andere sammeln ab und wieder andere machen Unkraut weg. Und zum Schluss muss auch noch geerntet werden. Und manche arbeiten, die von allen gesehen werden und andere machen nur Arbeiten, die selten wahrgenommen werden. Putzen ist so eine Sache. Da soll wohl mal einer gewesen sein in der Gemeinde, der hat lediglich vor der Tür, vor dem Gitter, wo man sich die Füße abstreift, da hat er unten immer den Kasten leer gemacht. Und dann war er nicht mehr da und dann lief der Kasten über, ja. Und dann stellt man mal fest. In Wismar, da ist eine Frau in einer Gemeinde, wenn die Zeit hat, dann zupft die das Unkraut auf den Parkplätzen, damit sich alle wohlfühlen. Das ist ein Dienst, den ganz wenige wahrnehmen. Aber sie macht das für Gott. Und sie macht das, damit die Leute sich wohlfühlen. Also, ja, und jeder, der arbeitet, ist ein Mitarbeiter Gottes. Ein Mitarbeiter Gottes. Sagt Paulus, sagt er Jesus. Letztendlich ist es ja das Wort Gottes. Du bist mein Mitarbeiter. Ich lege Wert auf deine Mitarbeit. Das, was du machst, das kehre ich nicht unter den Teppich. Das rede ich nicht klein, sondern du bist mein Mitarbeiter. Ja, ich grinse jetzt so ein bisschen. In den letzten beiden Monaten war ziemlich viel los bei uns auf Arbeit. Und am 1. Juli haben alle frei, da bin ich allein da. Das ist der Freitag und dann muss ich auch mal ein bisschen Danke sagen. Nicht? Das ging schon manches an die Substanz. Neulich hatten wir 4 Sachen gleichzeitig und dann ist ein Gewusel und dann hin und her und jeder macht seine Arbeit und jeder sieht zu, dass das gut ausläuft. Mitarbeiter sind wichtig, Mitarbeiter sind Gott wichtig. Es ist Gott wichtig, dass wir mitarbeiten. Und was für ein Titel. Du bist Mitarbeiter Gottes. Du bist Mitarbeiter Gottes. Der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde, macht uns zu seinen Mitarbeitern. Aber alle sind Mitarbeiter. Nicht nur Paulus besonders oder Apollos oder Kephas. Alle sind Mitarbeiter. Alle sind Mitarbeiter. Blick nach oben. Gott macht dich zum Mitarbeiter in der Gemeinde, zu seinem Lob, zu seiner Ehre. Mitarbeiter Gottes auf seinem Ackerfeld. Und jetzt geht es weiter. Paulus wechselt das Bild und sagt, Gottes Bau seid ihr. Vers 10, nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh, auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er im Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erweisen. Wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemandes Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch wie durchs Feuer. Gottes Bau. Gott baut mit uns. Es gibt ja einige Lieder. Jesus will uns bauen zu seinem Tempel. Wir sind Gottes Bau. Gemeinde ist Gottes Bau, Gottes Baustelle. Das Fundament ist klar, ein für alle Mal. Das Fundament ist das, was Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha getan hat. Das ist klar. Hätten wir den Herrn Jesus nicht, gäbe es das alles nicht. Das Fundament ist Jesus Christus. Das ist und bleibt so durch alle Zeiten in alle Ewigkeit. Aber es gibt andere, die jetzt darauf bauen. Wir wissen das, da kommen dann die verschiedenen Gewerke. Man redet von Bauhauptgewerk und Baunebengewerk. Bauhauptgewerk, die Maurer kommen dann. Und dann kommen die Zimmerer und dann die Dachdecker. Und dann sind die Elektriker da und dann sind die Installateure da. Und dann sind die Maler da und so weiter und so weiter. Eins nach dem anderen. Und jeder baut da auf der Baustelle rum. Manchmal ist es ein richtiges Gewusel. Wenn manche mir erzählen, Mein Bruder ist Zimmerer und die machen manchmal so Trockenbau. Und dann erzählte der eine Geselle, ja, und dann kommt der Elektriker zu mir und sagt, du, ich muss doch noch eine Strippe hinter deiner Trockenbau ziehen. Gut, aufgemacht, Strippe gezogen und der Fliesenleger war auch schon da. Bob, Bob, Bob. Ja, sagt er, und kaum hatte ich die Wand wieder zu, Bob, 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 waren die Fliesen auch schon dran. Manchmal ist es ein ganz schönes Gewusel. Aber genauso ist es in der Gemeinde, nicht? Manchmal ist es auch ganz schönes Gewusel. Und die Bauleute sind da, die verschiedenen. Wir hatten das schon bei dem Ackerfeld, bei dem Garten. Und jetzt legt Paulus aber den Fokus auf etwas anderes, nämlich auf das Material. Mit welchem Material wird denn da gebaut? Und Paulus zählt auf: Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh. Und der Unterschied bei allen ist brennbar und nicht brennbar. Und Paulus sagt, es wird ein Feuer kommen. Es wird ein Feuer kommen. Und dann stellt sich raus, hast du gebaut mit brennbarem oder mit nicht brennbarem Material? Wie hast du gebaut? Hat das Bestand oder hat das nicht Bestand? Ja, wir haben gerade gesprochen über die NS-Zeit. Das war auch so ein Brand. Das war auch so ein Brand. Wie das Feuer der Nazi-Ideologie ist auch über unser Land hinweg und hat sich auch gezeigt, welche Gemeinden bestehen, welche haben Bestand, welche halten sich weiter zum Herrn Jesus. Welche Gemeinden sind gebaut aus nicht brennbarem Material? Wo geht das Wort Gottes weiter? Was kann Gott weiter gebrauchen? Aber hier ist ja die Bewährung gemeint, die ewige Bewährung. Das ist so eine kleine Sache. Das ist die ewige Bewährung. Wie habe ich gebaut? Habe ich ja eine Strohhütte gebaut? Habe ich versucht, die Leute zu vertrösten und bei der Stange zu halten mit irgendwelchen Schlagwörtern? Oder habe ich denen wirklich Glauben vermittelt? Habe ich für die Leute gebetet? Der Jesus sagt, Simon, Simon, der Teufel hat euer begehrt, aber ich habe für dich gebetet. Der Jesus hat mit Gebet gebaut. Er hat für den Simon gebetet. Er wusste, dass der Petrus anfällig war. Er hat gebetet und das ist nicht brennbares Material. Brennbares Material, auch Petrus wird schon. Petrus wird schon. Ach, weißt du, die Zeit, die heilt alle Wunden. Wird schon, nicht? Zavla, zav, zavla, zav. Kavla, kav, kavla, kav. Das ist im Alten Testament. Friede, Friede, ja. Also alles wird gut. Alles wird gut. Und wenn auch nicht alles gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Das ist brennbares Material, nicht? Aber Leute, durchbeten, das ist nicht brennbar. Wie versuche ich Gemeinde zu beleben? Mache ich da große, tolle Veranstaltungen oder richte ich mich an, werde ich politisch aktiv, dass die Leute merken, die Kirche oder die Gemeinde hat auch eine Stimme, ja, da kann ich hingehen. Oder konzentriere ich mich auf das Kerngeschäft, auf Jesus Christus. Das Material, das spielt eine Rolle. Und es ist hier auch die Rede, wenn jemandes Werk bleiben wird, das er gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemandes Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden wie durchs Feuer. Es ist die Rede von Schaden leiden, wenn das Feuer kommt und verbrennt. Leute werden Schaden leiden. Und so die Leute, die in der Kirche sind, weil es da mollig warm ist und weil da, ich sag mal, politische Meinungen vertreten werden, die nach meinem Kragen sind. Die werden Schaden leiden. Es geht um die Ewigkeit. Es geht um Leben und Tod. Es geht um ewiges Leben und ewigen Tod. Darum geht das. Und Paulus ermahnt sie, baut mit Steinen, die in der Ewigkeit Bestand haben, die für ewiges Leben stehen. Baut so, dass das Bestand hat für die Ewigkeit. Und wenn ihr das nicht macht, werdet ihr Schaden leiden. Die Christen sind zwar gerettet, aber diejenigen, die andere fehlleiten, die werden Schaden leiden. Und die anderen noch viel mehr, die sich haben täuschen lassen. Ja, selbst und andere, wenn wir mit den falschen Materialien bauen, es wird Schaden geben. Aber es geht weiter. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Paulus hat mahnende Worte, aber richtet den Blick wieder nach oben, auf Gott. Gott sagt, oder wir gehören, wenn wir zum Tempel Gottes gehören, dann gehören wir zu Gott. Und wir sind ewig und wir sind heilig. Wir sind geheiligt dadurch, dass wir zu Gottes Bau, zu Gottes Ackerfeld gehören. Und Gott bewahrt uns. Gott bewahrt uns, weil wir zu ihm gehören. Deshalb bewahrt er uns. Richte den Blick nach oben zu Gott und seiner Heiligkeit. Du gehörst dazu, wenn du weißt, dass der Herr Jesus für dich und deine Sünden gestorben ist. Ich lese jetzt ab Vers 18. Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, so werde er töricht, damit er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrieben, der die Weisen fängt in ihrer List, und wieder der Herr kennt die Überlegungen der Weisen, dass sie nichtig sind. So rühme sich niemand im Blick auf Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer, ihr aber seid Christi, ihr aber seid Gottes. Ja, das ist so eine Sache mit der Weisheit, mit der menschlichen Weisheit. Ich denke oft nach so über Urknalltheorie und so in letzter Zeit. Ich höre dann häufig so, oh, die Kirche, es ist schade, dass die Kirche die Botschaft der Bibel so ein bisschen diskreditiert hat, aber die menschliche Weisheit, die steht doch auf tönernen Füßen. Ich will euch ein Beispiel sagen und das habe ich nun wirklich erlebt. Wir haben ein paar Jahre in Göttingen gewohnt, tolle Universitätsstadt, und da wird oft gesagt, schau über den Tellerrand, und dann war ich mal bei einem Vortrag in der Aula, also ganz heilige Halle in Göttingen, Vortrag in der Aula, da war Erwin Neher. Erwin Neher hat 1993 den Nobelpreis bekommen. Und der sprach und sagte, also Urknalltheorie ist eine Theorie, die mir viele Fragen beantwortet, die ich als Wissenschaftler habe. Lange nicht alle Fragen beantwortet die Urknalltheorie. Lange nicht alle Fragen. Aber die Theorie ist, die die meisten Fragen beantwortet, vertrete ich sie. So wie es eine andere Theorie gibt, die mehr Fragen beantwortet als die Urknalltheorie, werde ich die Urknalltheorie verwerfen und der anderen anhängen. Das ist menschliche Weisheit. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht genau. Im Moment muss ich das vertreten, aber morgen schon, wenn etwas anderes da ist, dann kann ich das andere vertreten. Das ist menschliche Weisheit. Bitte baut nicht euer Leben auf menschliche Weisheit. Baut nicht euer Leben auf menschliche Weisheit. In einer anderen Vorlesung habe ich gehört, der Urknall wurde ausgelöst durch einen Unterschuss an Baryonen. Baryonen sind kleinste Teilchen, die noch kleiner als Elektronen. Durch einen Unterschuss an Baryonen. Mit Mal war der Unterschuss da und dann hat es einen Urknall gegeben. Was hat denn diesen Unterschuss ausgelöst? Wo sind die denn hin? Also es sind so viele Fragen, die können nicht beantwortet werden von der Wissenschaft. Das ist Wissenschaft. Ganz vage. Bitte baut euer Leben nicht auf Wissenschaft, sondern baut euer Leben auf göttliche Weisheit auf. Richtet den Blick nach oben. Und für den Gemeindealltag, die Leute, die in den Gemeinden umherziehen, die Gottes Wort weitersagen, sind Gottesdiener. Und die guten Gottesdiener, so wie Paulus und Petrus und Apollos, die hier aufgezählt werden, die arbeiten alle für Gott. Sie arbeiten alle für Gott und sind Gottesdiener. Da brauche ich den einen nicht anders bewerten als den anderen. Jeder hat seine Aufgabe, es arbeiten alle für Gott. Ja, der Paulus möchte uns hier in diesem Text auf eine andere Ebene heben. Auf eine andere Ebene heben. Alles ist euer. Nehmt alles, was Gott euch gibt. Und wenn Gott euch durch den Paulus was gibt, dann nehmt das. Wenn Gott euch durch den Apollos was gibt, nehmt das. Wenn Gott euch durch Petrus etwas gibt, nehmt es. Wir sind Gottes. Wir sind in Gottes Hand. Richtet den Blick nach oben. Richtet den Blick nach oben. Nicht auf irgendwelche andere Menschen, die neben uns sind, sondern richtet den Blick nach oben. Gott möchte euch dienen. Gott hat euch als wunderbare Menschen gemacht. Gott hat jeden Einzelnen gesegnet. Und Gott segnet ganz viele Leute, um euch zu dienen. Bitte richtet den Blick nach oben, dankt Gott dafür und werdet Leute, die Gott gebrauchen kann und seid anderen Leuten ein Segen. Soweit der Text. Auf dem Zettel steht jetzt Gebetsgemeinschaft und ich möchte